Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview beim Pioneers of Education Online-Symposium. Und heute bei mir zu Gast begrüße ich Marina Weißband. Herzlich willkommen.
Hi.
Marina, du warst politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und bist jetzt Leiterin des Projektes Aula. Da geht es um Demokratie in Schulen. Also Demokratie scheint ja so dein Thema zu sein. Und Mitbestimmung. Und so meine erste Frage an dich wäre, wie kommst du zu diesem Thema?
Demokratie und Mitbestimmung ist für mich kein Selbstzweck, sondern ich glaube, ich habe ein bestimmtes Menschenbild und eine Vorstellung von der Zukunft. Wir digitalisieren uns immer weiter. Wir bekommen in den kleinen Geräten, die wir in der Hand haben, immer mehr Macht. Und das bedeutet für uns auch, dass jeder Einzelne von uns mehr Verantwortung hat. Das heißt, mein Ding ist zu gucken, wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Wie können wir in einer Welt leben, in der wir nicht einfach nur passiv zugucken können, wie sich das Digitale um uns herum entwickelt und was es mit uns tut, sondern wie können wir diese Veränderung gestalten? Und um das zu lernen, müssen wir lernen zu handeln und wir müssen lernen zu partizipieren und wir müssen auch diese Möglichkeit kriegen. Also bei der Piratenpartei habe ich darum gekämpft, dass wir die Möglichkeit kriegen, uns stärker demokratisch zu beteiligen und habe dann aber gemerkt, es liegt oft nicht nur an der Möglichkeit, sondern wir können es oft auch einfach nicht, weil wir die Gewohnheit nicht haben, weil uns Schule nicht wirklich beibringt, zu partizipieren.
Und gibt es so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, also danach war mir klar, das ist mein Ding, da will ich mich drum kümmern, das ist was mich so stark interessiert, da möchte ich mich wirklich engagieren.
Ich war schon immer ein Bildungsmensch. Ich wollte Lehrerin werden. Dann habe ich gedacht, nicht in den Schulen. Ich muss Psychologin werden und ich muss bessere Schulkonzepte entwickeln. Dann habe ich Psychologie studiert, Diplom mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Habe dabei gelernt, diese besseren Schulkonzepte gibt es schon. Wir wissen eigentlich wissenschaftlich schon sehr präzise, wie Schule besser funktionieren kann. Also woran hakt's? Also bin ich in die Politik gegangen, weil ich gedacht habe, ha, das wird ja politisch nicht umgesetzt. Dort habe ich gelernt, okay, das wird vermutlich auch politisch nicht so umgesetzt und deshalb versuche ich es jetzt sozusagen von der Seite. Eines meiner Schlüsselerlebnisse, warum ich verstanden habe, wie wichtig Aula war, war, als ich Focus Groups gemacht habe an Schulen zum Thema Partizipation. Und ich hatte wunderbare SchülerInnen. SchülerInnen sind super, aber ein paar waren auch total demotiviert und haben so gefragt, warum soll ich denn mitbestimmen? Am Ende machen doch die Lehrer eh, was sie wollen. Und dieser Satz hat mich fatal an dieses "Die da oben machen doch eh, was sie wollen" von Pegida und Co. erinnert. Und ich habe verstanden, dass diese erlernte Hilflosigkeit Populismusvorschub leistet. Und dass die Schule der Ort ist, wo sie bekämpft werden muss.
Du sagst erlernte Hilflosigkeit. Das ist ja ein starkes...
Erlernte Hilflosigkeit ist an der Stelle ein Fachbegriff und bezeichnet tatsächlich den Umstand, dass wenn ich lange Zeit etwas nicht verändern kann, was mir nicht gefällt, und dann bekomme ich plötzlich die Möglichkeit, es zu verändern, habe ich oft weder die Kompetenzen noch die Motivation, es zu ändern. Und genauso ist es, wenn Kinder zur Schule gehen und sie wissen, sie müssen irgendwie von 8 bis 14 Uhr absitzen und sie bekommen immer gesagt, was sie jetzt lernen müssen, ohne erklärt zu bekommen, warum sie es lernen. Wenn sie also in so einer Konsumhaltung wachsen und dann komme ich an die Schulen oder total motivierte SV-LehrerInnen oder einfach ein neuer Stil, dann sitzen die da und können damit im ersten Moment nicht viel anfangen. Und wir müssen wirklich erstmal mit kreativen Übungen arbeiten. Wir müssen so die Denkwelt erweitern, damit sie überhaupt erst in dieses Mitbestimmen reinkommen. Das ist nichts, was wir erwarten können, wenn wir ihnen einfach nur die Möglichkeit geben. Und das ist auch, warum viele PolitikerInnen sagen oder auch Schulen sagen, ja, aber auch wenn wir Partizipation zulassen, die machen ja nicht mit.
Also quasi, da weiß man gar nicht, wo der Teufelskreis begonnen hat, aber er findet definitiv statt.
Er findet definitiv statt und er muss entsprechend auch an mehreren Stellen behoben werden. Also sie müssen die Möglichkeit kriegen zu partizipieren, aber es muss eben auch in die Gewohnheit reinfinden. Und das braucht Zeit. Nach meiner Erfahrung braucht es an Schulen 1 bis 2 Jahre, bis die SchülerInnen diese neue Rolle auch einnehmen.
Jetzt bist du ja aktiv in dem Projekt Aula. Kannst du mal beschreiben, was ihr da macht?
Ich habe das Projekt Aula 2014 ins Leben gerufen. Das wird getragen vom gemeinnützigen Berliner Verein Politik Digital e.V. und wurde entwickelt mithilfe der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Projekt ist ein stetiges Beteiligungsprojekt für Schulen und inzwischen auch für außerschulische Organisationen mit Jugendlichen und besteht aus drei wesentlichen Elementen. Das eine ist eine Online-Plattform, auf der können SchülerInnen und Jugendliche jederzeit eigene Ideen einstellen. Sie können sie dort diskutieren, mit Verbesserungsvorschlägen versehen, richtige Projektpläne entwickeln. Sie können dort online darüber abstimmen und das Ganze begleitet sozusagen einen Beteiligungsprozess. Das zweite ist ein Leitfaden, der für die Schule entwickelt wurde und auch Unterrichtsmaterialien bietet und didaktische Konzepte. Und die Idee ist, dass diese Beteiligung eben nicht nur online stattfindet, sondern auch offline im Raum Schule und dass die didaktisch begleitet wird. Und das dritte, was wir machen, ist ein Vertrag. Und genau, die Schulkonferenz verpflichtet sich im Prinzip freiwillig, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Aula beschließen, im bestimmten Rahmen. Also es gelten natürlich die Gesetze, es gelten die Schulgesetze. Sie dürfen kein Geld ausgeben, das sie nicht haben, sie dürfen nicht Personalentscheidungen treffen und so weiter. Das wird alles ausdiskutiert und in diesem Vertrag festgesetzt. Sie bekommen aber auch explizite Freiheiten. Also zum Beispiel steht da oft drin, dass sie die Hausordnung ändern dürfen, dass sie in Absprache mit den zuständigen FachlehrerInnen den Unterricht beeinflussen dürfen, dass sie Veranstaltungen planen dürfen und dass sie Ausstattung verändern dürfen. Das heißt, sie bewegen sich in einem rechtlich vergleichsweise sicheren Rahmen. Zumindest so sicher, wie wir ihn rechtlich in Schule hinkriegen. Denn meiner Meinung nach ist so Placebo-Beteiligung schlimmer als gar keine Beteiligung. Deshalb ist mir wichtig, die Schulleitung prüft auch eine Idee, ob sie vereinbar ist mit dem Vertrag, bevor die Idee in die Abstimmung geht. Denn wenn eine Idee in einer Abstimmung einmal eine Mehrheit gefunden hat, soll sie verbindlich umgesetzt werden können.
Wie viele Schulen beteiligen sich denn mittlerweile an diesem Aula-Projekt?
Im Moment sind wir bei 11 Schulen. Es klingt jetzt nicht super viel, liegt aber daran, dass wir versuchen, das Projekt für die Schulen kostenlos zu halten. Und das bedeutet, wir müssen in den jeweiligen Ländern, wir arbeiten ja bundesweit, jeweils gucken, wie wir an die Finanzierung kommen. Die Software und die Unterrichtsmaterialien sind kostenlos und offen und jede Schule darf mitmachen. Das heißt, ich könnte nicht mal sagen, dass es diese 11 Schulen sind. Ich kann sagen, wir betreuen 11 Schulen. Ich weiß aber tatsächlich auch schon von Schulen, die das selber installiert haben. Und ich weiß natürlich nicht, wie es da läuft oder ob es da läuft. Aber es soll ja eine offene Ressource sein, die gar nicht von uns abhängig ist.
Das heißt, Schulen können da einfach mitmachen, ohne jemals mit dir im Kontakt gewesen zu sein?
Genau. Wir empfehlen allerdings tatsächlich, dass erstens, dass wir das hosten, weil wir natürlich viele Schulen hosten und dadurch relativ hohe Datensicherheitsstandards gewährleisten können. Das zweite ist, es ist ein komplexes Projekt, denn es ist ja nicht eine Projektwoche oder ein Einmalding, sondern es ändert die Schulkultur. Das darf man nicht unterschätzen. Es verändert und will auch die Rolle der SchülerInnen verändern und die Rolle der LehrerInnen verändern. Es soll aus KonsumentInnen GestalterInnen machen. Und das ist ein Prozess, der natürlich viele Stolperfallen hat. Zum Beispiel, wenn ich es nicht gut im Kollegium einführe, wenn ich es nicht gut erkläre, kann es sein, dass dann LehrerInnen anfangen, das zu sabotieren tatsächlich. Und das ist nicht wünschenswert. Deshalb empfehle ich immer die Begleitung, weil wir inzwischen auch einen Riesenkoffer mit Erfahrungswerten, Best Practices und so weiter haben. Aber ich versuche das natürlich auch immer im Leitfaden alles zu beschreiben, dass es möglichst eigenständig ist.
Und hast du mal ein Beispiel? Also was haben denn SchülerInnen erreicht durch so einen Beschluss in diesem Aula-Projekt?
Die haben ganz viel erreicht. Wir haben sogar auf aula.de eine ausführliche Evaluation der ersten 4 Pilotschulen aus den ersten 2 Jahren Arbeit mit Aula. Da haben wir das ganz ausführlich ausgewertet. Und die haben Bäume gepflanzt, sie haben Fahrradständer aufgebaut, sie haben afrikanische Volksfeste gemacht oder also Tanzfestivals. Oder was mir imponiert hat, ist, dass an einer Freiburger Schule die SchülerInnen beschlossen haben, wir machen einen Smartphone-Tag. An diesem Tag müssen alle LehrerInnen allen Unterricht mithilfe des Smartphones gestalten. Was super witzig war, weil die LehrerInnen zuerst total verunsichert waren. Die haben gesagt, ich habe so ein Gerät noch nie in der Hand gehabt. Ich weiß ja gar nicht, was ich damit tun kann. Und dann haben die auf Twitter rumgefragt, was macht ihr denn so deutschlandweit? Ne? Was macht ihr denn so in Stufe 8 Chemie mit dem Smartphone? Und das ist super gelaufen. Das wurde auch auf Video dokumentiert. Die haben im Sport zum Beispiel ihre Sprünge gefilmt und in Zeitlupe ihre Bewegungsabläufe analysiert und in Musik eigene Musik produziert, was ohne dieses Gerät gar nicht möglich gewesen wäre. Das war so erfolgreich, dass die Schülerschaft beschlossen hat, eine zweite Idee eingebracht hat, die sagte, wir machen das jetzt jeden Monat. Das war also eine Entwicklung. An einer Schule mit einem großen Salafismusproblem haben die SchülerInnen beschlossen, die machen ein Stufenfrühstück jede Woche und sie machen einen Abiball. Und in den Interviews zur Evaluation haben sie uns erzählt, dass sie dadurch eine zweite Identität aufgebaut haben, so richtig als Stufe. Also dass sie auch als Stufe dadurch zusammengewachsen sind. Und ja, dass ihnen das auch so ein bisschen das Leben an der Schule erleichtert hat.
Und wieso, was hat das, welche Beziehung, in welcher Beziehung steht da das Salafisten?
Es war halt vorher so, dass viele sich in erster Linie über den Islam definiert haben. Also tatsächlich, ein Mitschüler von ihnen ist gestorben im Kampf für den IS in Syrien. Viele waren schon verheiratet, das war halt Oberstufe, oder hatten sogar schon Kinder. Und es war immer dieser eher Zusammenhalt in die Familie hinein und in der Schule war man halt so. Und dieses Frühstück und die Idee, einen Abiball zu machen, haben ihnen nochmal mehr das Gefühl gegeben, wir sind auch SchülerInnen einer Oberstufe. Also das ist auch eine Identität, die wir haben.
Ja, super schöne Ideen. Und das kam komplett aus der Schülerschaft. Da war jetzt ein Lehrer, der sagt, so, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Demokratieprojekte.
Also, die Ideen kamen aus der Schülerschaft. Soweit konnte ich das bei diesen vier Schulen jetzt beobachten. Es gab da, wo es gut lief, überall Lehrkräfte, die gesagt haben, so kommt, jetzt gehen wir mal in den Computerraum und stimmen ab. Oder wie war denn das? Was ist denn letzte Woche so auf Aula passiert? Es ist wichtig, und das haben wir bei der Evaluation auch festgestellt, dass das Projekt zumindest in seinen ersten zwei Jahren ein bisschen stärker begleitet wird. Das heißt, dass dieser Raum, das zu besprechen, im Unterricht auch geschaffen wird. Wenn es komplett parallel passiert, also wenn es nicht im Klassenraum stattfindet, wenn es offline nicht stattfindet, ist die Beteiligung erwartungsgemäß niedrig. Und es braucht nicht, dass jeder Lehrer sich da total reinhängt, aber ein, zwei, die das wirklich ernst nehmen und die auch die Ideen der SchülerInnen ernst nehmen und die daran glauben, die braucht es, weil die SchülerInnen dieses Signal einfach brauchen. Das ist was Echtes und das ist etwas, das uns was gibt und nicht einfach nur so eine Freizeitbeschäftigung.
Na, du hast vorhin ja schon mal gesagt, nichts ist schlimmer als so Placebo-Mitbestimmung. Und eben hast du nochmal gesagt, das Anliegen der Schüler ernst nehmen. Ja. Wenn du jetzt mal schaust, auch mit den Erfahrungen, die du jetzt in deinen verschiedenen Funktionen gemacht hast, die Tatsache, dass wir so ein Projekt wie Aula brauchen, heißt ja im Prinzip, mit dem Ernst nehmen und mitbestimmen, da gibt es noch Potenzial
nach. Ja. Milde gesagt, ja. Ich kann es auch härter ausdrücken. Ich weiß, dass an vielen Schulen in Deutschland, unter anderem arbeiten wir auch an zwei solchen Schulen, bereits gute demokratische Strukturen aufgebaut sind. Aber es sind die wenigsten. Und ich weiß auch, dass an den anderen Schulen einzelne LehrerInnen sehr kämpfen und versuchen, zum Beispiel der SV mehr Gewicht zu geben und versuchen, mehr Mitbestimmung den SchülerInnen zu ermöglichen. Aber am Ende ist die deutsche Regelschule eben trotzdem eine autoritäre Veranstaltung, weil ich ja abhängig bin von LehrerInnen, die mich benoten und davon hängt der gesamte weitere Verlauf meines Lebens ab. Das heißt, sie haben Macht über mich. Etwas tun, das ihnen nicht gefällt, wird sanktioniert. Das ist autoritär. Plus die Lehrpläne sind super strikt, super fest. Und die meiste Zeit lerne ich für Prüfungen. Und ich weiß, dass diese Prüfungen wichtig sind. Aber etwas zu lernen, etwas auswendig zu lernen, es zwei Wochen im Kopf zu behalten und dann bei einer Prüfung wiederzugeben, ist präzise, was Computer besser können als Menschen. Und das bedeutet, diese Art von Tätigkeit wird in Zukunft automatisiert. Wir bereiten SchülerInnen auf Tätigkeiten vor, die es einfach nicht mehr geben wird, wenn sie die Schulen verlassen. Alles, was sie können müssen, wenn sie die Schule verlassen, egal in welchen Beruf sie gehen, ist, sie müssen miteinander reden können. Sie müssen miteinander zusammenarbeiten können. Sie müssen kreativ denken können und sie müssen kritisch denken können. Und sie müssen eine Persönlichkeit entwickeln, die in der Lage ist zu fragen, wer bin ich, wer sind die anderen, in was für einer Welt lebe ich, in was für einer Welt will ich leben und wie komme ich von A nach B. Und das ist etwas, das die deutsche Regelschule im Moment nicht entwickelt. Denn wenn wir uns ansehen in der Prüfungssituation, die ja das Relevante ist, wenn ich da Skills wie Kommunikation und Kollaboration anwende, was wir theoretisch an der Schule lernen sollen, dann heißt das Betrugsversuch. Und das ist nicht okay, das müssen wir grundlegend ändern. Aula kann dazu auch nur ein Baustein sein. Aula basiert aber auf der Prämisse, ich möchte, dass die SchülerInnen Demokratie und Selbstwirksamkeit leben, dass sie sie jeden Tag atmen, weil man diese Dinge anders nicht erlernen kann.
Ja, das deckt sich ein bisschen. Ich habe mit Sonja Student gesprochen von Marquista. Sie war mit dabei, die National Coalition und so mit aufzubauen. Also wo sie auch gesagt hat, Demokratie ist nicht, Demokratie ist ein Prozess. Da muss jeder irgendwie mal durch. Ja? Und, aber eine Sache finde ich total spannend. Wir haben ja auch den Otto Schama bei uns im, als Pionier dabei. Und der sagt ja auch, also keiner möchte diese Effekte haben. Also wir haben ja gesamtgesellschaftlich, sehen wir ja Effekte.
Ja, ja.
Und trotzdem passiert es jeden Tag, ob das jetzt die Umweltzerstörung ist oder das Klaffen der sozialen Schere. Und jetzt halt auch diese Vernachlässigung der Demokratisierung. Wenn du einem Lehrer sagen willst, möchtest du dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft weniger demokratisch ist, würde er wahrscheinlich sagen, nein, natürlich nicht.
Natürlich.
Ja? Und trotzdem passiert es ja jeden Tag. Ja? Und was du auch sagst, wir kennen die Effekte. Und dazwischen klafft ja eine Lücke. Dem, was ich eigentlich möchte und dem, was tatsächlich passiert. Was glaubst du denn, was da die Ursachen sind, wenn ich dich mal frage?
Ich glaube, es sind die Rahmenbedingungen. Erstens wurden LehrerInnen selbst in einer Schule des 19. Jahrhunderts geschult. Also das ist die Schule, wie sie eigentlich, ja, wir sind immer noch in einem Schulsystem, das am besten dazu geeignet wäre, ArbeiterInnen auszubilden. Und das bedeutet, egal was im Lehrerstudium passiert, wenn ich da hinkomme, und das ist bei keinem anderen Beruf so, habe ich schon 13 Jahre Beobachtungslernen hinter mir, wie Schule früher funktioniert hat. Deshalb ist das ein System, das sich so langsam verändert. Das ist das eine. Das zweite ist, LehrerInnen sind hoffnungslos überarbeitet. Es ist eine der Berufsgruppen, auf der am meisten sowohl gesellschaftlicher als auch alltäglicher Druck lastet. Sie erfüllen eine multiple Funktion. Sie haben ein sehr enges Curriculum, das sie durchkriegen müssen. Sie müssen regelmäßig diese Lernstandserhebungen, diese Prüfungen machen und ihre SchülerInnen darauf vorbereiten. Sie müssen aber auch in einer Klasse mit 25 Pubertierenden sitzen, die alle ihr eigenes Päckchen haben. Und da gibt es irgendwie die Eltern, die extrem im Islam verhaftet sind. Und da gibt es die Rechtsradikalisierung. Und der da driftet völlig allein ins Internet ab. Und ich verstehe überhaupt nicht, was er dort tut, weil das alles neu ist. Das müssen sie alles auffangen. Nebenbei müssen sie die Verwaltung machen. Und dann werden die Schulen jetzt noch digitalisiert und sie müssen mit Geräten umgehen lernen und sie supporten, die sie selbst überhaupt nicht verstehen oder kennen. Das sind viel zu viele Anforderungen für einen einzigen Job. Eigentlich bräuchten wir mehr Leute an der Schule, die VerwalterInnen, wir brauchen dringend VerwalterInnen an der Schule, wir brauchen SozialpädagogInnen an den Schulen. Dafür kriegen aber die Schulträger, also die Kommunen, nicht genug Geld.
Also sind wir doch wieder auf einer politischen Ebene.
Oh ja, es ist politisch. Ich habe neulich einen Vortrag an einer Schule hier in Münster gehalten und ich habe die LehrerInnen einfach dazu aufgefordert, ihr müsst jetzt Banden bilden. Ihr müsst jetzt Abgeordneten schreiben, ihr müsst richtig politisch Druck machen. Und das Problem ist aber, dass die meisten LehrerInnen tatsächlich so überlastet sind, dass sie das in ihrer Freizeit gar nicht mehr hinkriegen. Aber es ist eine politische Frage, ja.
Wenn ich dich jetzt mal ganz persönlich fragen darf, ist da noch was zu retten oder müssen wir das System, wie wir es jetzt haben, komplett abschaffen und neu erfinden?
Also Es ist eine Befürchtung von mir, dass das Schulsystem so langsam darin ist, sich zu reformieren und an die gegebene Zeit und die Bedürfnisse anzupassen, dass es keine Menschen mehr hervorbringt, die es reformieren könnten. Oder nicht genug. Aber wir systematisch dieses problemlösende, fachübergreifende Denken, das dafür notwendig ist, gar nicht erziehen oder zulassen eher. Es ist ja eigentlich veranlagt im Menschen. Aber ich glaube, es ist was zu retten. Ich glaube aber, es ist nicht zentral von einer Regierung zu retten, sondern ich glaube, was es braucht, sind kooperierende Landesregierungen, die das Problem sehen und Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir was verbessern können. Aber dieses Verbessern wird dezentral passieren müssen. Wie alles, was digital ist und alles, was demokratisch ist, entwickelt es sich bottom-up. Denn wir wissen ja gar nicht, wie es richtig geht. Ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, mit meinem Aula-Projekt wusste ich von Anfang an, wie es richtig geht, sondern wir haben es ausprobiert, wir haben es evaluiert. Es lief erstaunlich gut, aber wir haben es trotzdem ein bisschen verbessert. Jetzt gucken wir weiter. Es muss wachsen. Und das Wichtige ist aber, dass eine Infrastruktur da ist, auf der diese guten Projekte, die funktionieren, sich verbreiten können. Und das passiert im Moment nicht. LehrerInnen tauschen sich kaum aus. Nicht mal im eigenen nicht mal im eigenen Lehrerzimmer, geschweige denn in der eigenen Stadt, dem eigenen Land oder, die Götter bewahren, international. Und das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, dass die Entlastung von LehrerInnen, ironischerweise, weil wir haben ja Lehrermangel und viele wollen denen jetzt mehr Stunden aufbrummen, ich glaube aber, dass die Entlastung von LehrerInnen ein wichtiges Schlüsselkriterium ist. Und das zweite ist, mehr Projekte, NGOs, Außerschulische in das System Schule reinlassen, weil sie eben auch nicht dieses systemische Denken haben, das da vorherrscht, und auch für mehr Austausch zwischen verschiedenen Schulen sorgen können.
Ja, also dieses Vernetzen, die Kommunikation, den Austausch finde ich auch super wichtig. Das ist auch mir ein großes Anliegen. Ich meine, wir machen ja jetzt auch digital unterstützt genau so eine Austauschplattform. Ja, und ich glaube, also wenn ich das ich kriege das ja an vielen Orten auch mit, dass der Bedarf einfach riesig ist. Und immer wenn es so ein Angebot gibt, dann wird es auch genutzt, auch wenn es zusätzlich ist zu der Arbeitszeit, aber das Bedürfnis ist riesengroß, weil wir alle nicht genau wissen, wie es aussieht. Wir haben, also es gibt schon, wenn ich auch jetzt mal an die Basis schaue, schon so das Gefühl, also irgendwie läuft es nicht mehr so, aber dieses, wir haben noch kein Bild.
Ja, genau, das ja, Bild, es fehlen halt auch Bildungsvisionen, wie Schule aussehen könnte. Und Filme wie Treibhäuser der Zukunft habe ich auch schon gesehen, als ich halt noch ein ganz kleines Küken war. Aber so etwas hat mich wahnsinnig inspiriert. Aber wir haben auch kaum die Möglichkeit, zum Beispiel mal an solche Schulen zu gehen. Plus, wenn alle an solche Schulen gehen, dann können die Schulen selber auch nicht mehr gut arbeiten, weil sie nur noch damit beschäftigt sind, Besucher zu... Also es ist schwierig. Und ich glaube, wir müssen mutiger Visionen davon formulieren, wie Schule anders sein kann. Ich habe mal auf einer Schulleitertagung sehr klar das Ziel formuliert, Bewertung und Lernstandserhebungen abzuschaffen. Und die Reaktion des Publikums war genau in der Mitte durch. Die einen haben es krass abgelehnt, haben den Kopf geschüttelt, sichtlich angewidert geschaut, und die anderen haben total eifrig genickt und gesagt, das ist, was wir dringend brauchen. Und ich glaube, so sieht diese Landschaft auch aus. Die meisten LehrerInnen, mit denen ich spreche, sehen, dass sich etwas verändern muss. Aber es gibt so bestimmte, ich sag mal, heilige Kühe, an denen sich sehr festgehalten wird, was eigentlich normal ist. Wenn man in einem Bereich ist, wo man sehr überlastet ist, dann will man nicht das aus der Hand geben, was einem Halt gibt.
Ja, du hast eben schon gesagt, am besten die Leistungsbewertung mal wegfallen zu lassen. Warum gerade das? Und was wären denn für dich noch so Elemente oder so Kriterien oder Qualitäten einer Schule des 21. Jahrhunderts?
Also erstens, ich kenne kaum Lernstandserhebungen, die tatsächlich valide den Lernstand erheben. Meine Lieblingsprüfung in meinem Diplom war eine mündliche Prüfung, in der ich erklären musste, warum mündliche Prüfungen nicht valide die Leistung eines Kandidaten erheben. Ich habe eine 1 bekommen. Sie sagt nichts aus. Aber das ist es eben. Also ich merke alleine per Aula, LehrerInnen geben mir auch Einschätzungen. Ne? Welcher Schüler wird wahrscheinlich wie und wer ist wie aktiv? Die sind selber sehr, sehr überrascht, wer da plötzlich auf Aula aktiv wird, alleine dadurch, dass das ein schriftliches System ist und plötzlich ganz andere SchülerInnen sich darin trauen zu partizipieren. Mhm. Wir bewerten eben nicht wirklich, was ein Schüler weiß. Wir bewerten, was ein Schüler in einer Prüfungssituation wiedergeben kann. Und selbst wenn Schüler etwas in einer Prüfungssituation gut wiedergeben können, was haben wir denn gelernt über sie? Was können sie wirklich? Sie können gut auswendig lernen? Cool, niemand braucht es. Also ernsthaft, wir sind einfach konfrontiert mit einer völlig anderen Arbeits- und Lebenswelt. SchülerInnen müssten Probleme lösen können. Das Problem ist aber, wenn ich individualisiert, fachübergreifend komplexe Probleme löse, was ich können muss, kann ich das nicht standardisiert bewerten. Das ist super aufwendig und super subjektiv.
Ja.
Und an der Stelle muss ich mich fragen, wie sinnvoll ist überhaupt eine Bewertung? Und wie sinnvoll ist eher ein Beobachten, Hinweise geben, Feedback geben, damit die SchülerInnen sich entwickeln und nicht damit dahinter etwas auf diesem Papier steht. Dieses ständige Bewerten kommt ja auch aus einer Forderung, dass Schule junge Menschen zu sortieren habe, von nützlich nach unnütz. Aber das, also selbst wenn ich mit diesem Ziel übereinstimmen würde, was ich nicht tue, tut Schule das nicht. Weil EinserschülerInnen auch komplett, also ich kann nur Einsen kriegen und komplett unnütz sein in meiner Tätigkeit und ich kann super schlechte Noten haben und trotzdem einen super scharfen Verstand für bestimmte Probleme haben. Und ich werde es nie wissen, weil ich denke, ich bin einfach schlecht.
Ja, also dieses Nützlichsein ist ja die Frage, was heißt das denn? Also bin ich nützlich, wenn ich viel weiß? Bin ich nützlich, wenn ich ein guter Mensch bin? Bin ich nützlich, wenn ich mich sozial engagiere? Was heißt das denn? Also wem oder was nutze ich denn?
Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man Menschen aus einer Verwertungslogik heraus betrachtet. Ich kann sagen, ich glaube, alle Menschen wollen gerne nützliche Fähigkeiten haben, um sich in einer Gesellschaft sinnvoll einzubringen, um eine sinnstiftende Tätigkeit nachzugehen. Ich sage nicht unbedingt Beruf, es muss kein bezahlter Beruf sein, aber es sollte eine sinnstiftende Tätigkeit sein. Das wollen wir alle. Ich glaube, niemand will auf dem Sofa versauern. Und um eine sinnstiftende Tätigkeit ausführen zu können in einer digitalisierten Welt, muss ich komplex denken können und ich muss Selbstwirksamkeitserwartung haben und ich muss irgendwie Dinge analysieren können. Und man braucht mir nicht kommen mit, das kann aber gar nicht jeder. Das sind Fähigkeiten, die man fördern kann und in einem bestimmten Maße kann es ausnahmslos jeder. Und es gibt viele Tätigkeiten weiterhin, bei denen das nicht so gebraucht wird, wie zum Beispiel viele soziale Tätigkeiten, Pflege etc., bei denen es aber auch nicht notwendig ist, dass ich irgendwie das Laichverhalten des Lachses auswendig lernen muss. Oder eine binomische Formel. Also ich will das alles gar nicht abwerten. Wir brauchen Wissen, um Fähigkeiten zu lernen. Ja, und deswegen lernen wir beispielhaft an der Schule auch Wissen, deklaratives Wissen. Das ist okay. Aber wir können nicht anhand dessen, wie gut wir uns das deklarative Wissen merken, unsere Laufbahn ausrichten.
Das heißt, ich hatte ja eben nochmal gefragt, so nach Elementen, du hast gesagt, okay, Leistungsbewertung bewertet nicht wirklich Leistung oder ja, was bewerten wir da eigentlich? Und also Wissen anhäufen braucht man nicht mehr in der digitalisierten Gesellschaft. Was wären noch so Elemente, wo du sagst, das wäre wichtig für eine Schule des 21. Jahrhunderts?
Die 45-Minuten-Stunde muss weg. Keine sinnvolle Einheit. Fächer gehören abgeschafft. Ich arbeite jetzt gerade mit sehr schönen jungen Konzepten zusammen, die zwar noch ein bisschen in Fächern denken, aber sinnvolle, fachübergreifende Komplexe bilden. Solche Dinge sind sehr nützlich, weil ich sonst mein Denken künstlich einschränke. Und das ist genau, was ich nicht brauche, wenn ich kreativ und kritisch denken will. Außerdem glaube ich, dass die Schule als Raum geöffnet werden muss. Im Moment lernen wir immer noch sehr, sehr stark im Klassenverband und das Lernen hört an den Wänden des Klassenraums auf. das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mit den digitalen Mitteln, mit denen SchülerInnen tagtäglich arbeiten, die Möglichkeit, mit ukrainischen Kindern zusammen Englisch zu lernen und die Länder zu entdecken, über die ich rede, und dort mit EinwohnerInnen zu sprechen. Ich habe die Möglichkeit, selbst Lehrmaterialien zu produzieren als Hausaufgabe. Das heißt, Hausaufgaben nicht mehr zu machen für den Papierkorb letzten Endes als Übung, sondern dieselbe Übung zu haben, aber am Ende auch noch ein Resultat zu haben, von dem andere einen Nutzen haben. Also zum Beispiel das Erstellen kollaborativer Karten oder Erklärvideos oder wenn wir schon so weit sind, dass deutsche SchülerInnen Deutsch als Fremdsprache erklären für SchülerInnen im Ausland. Also wenn ich Materialien erstelle, Lernen durch Lehren, ne, dann bekomme ich plötzlich eine ganz neue Wirkmächtigkeit. Ich lerne Dinge viel besser und ich fühle mich so viel nützlicher. Und ich glaube, dieses sich nützlich fühlen ist etwas, das jeder will. Also gerade, wenn ich ein Teenie bin und total verstört von der Welt.
Ja, stell dir mal vor, wir hätten jetzt an allen Schulen Deutschlands, ich nehme jetzt mal weiterführende Schulen, den ganzen Tag Leute, die sich überlegen, was sie jetzt Nützliches für die Gesellschaft beitragen könnten. Dass sie mal gucken an den Schulen, wie klappt es eigentlich bei uns bei der Inklusion, wie beteiligen wir denn eigentlich Kinder, die jetzt nicht so gut Deutsch sprechen können. Also wirklich mal so vor Ort Verantwortung übernehmen, Demokratie lernen, ja, zu schauen, wie werden wir denn eine lernende Gemeinschaft, eine lernende Organisation. Was für ein Riesenpotenzial, oder?
Ja, und an alledem, ich merke das ja bei meinen Aula-Kindern, die müssen ja, wenn sie sagen, wir brauchen Fahrradständer, dann müssen sie ja auch recherchieren online. Wer macht denn sowas? Wie bewerte ich, was jetzt reine Werbung von der Firma ist und was eine objektive Bewertung ist? Sind Amazon-Bewertungen eigentlich verlässlich? Da habe ich ganz viel Medienkompetenz drin, da habe ich Textanalyse drin. Dann müssen Angebote eingeholt werden, dann müssen Budgets gemacht werden, da habe ich ganz viel Mathe drin. Und da muss das Ganze geplant werden. Also das ganze Projektmanagement, das man dadurch lernt. Und die Zukunft arbeitet viel mehr in Projekten. Also sowohl die Arbeitswelt als auch das Privatleben werden immer projektorientierter. Das heißt, das zu lernen, so als Einheit von ich habe eine fixe Idee, bis ich setze etwas um und trage die Verantwortung für diese Umsetzung. Das ist ja das, was Aula versucht, den Kindern beizubringen. Aber ich lerne dabei aus so vielen Fächern so viel. Und wenn dann noch der Chemielehrer hingeht und sagt, so, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Wahl zwischen drei verschiedenen Farben und folgendermaßen reagieren sie auf das Wetter und das ist warum? Cool.
Mhm. Hast du selbst mal überlegt, eine Schule zu gründen?
Nein. Nein, das würde ich mir auch nicht zutrauen. Ich habe tiefen Respekt vor allen, die das tun und ich arbeite sehr, sehr gerne mit solchen Menschen zusammen. Ich träume ja davon, eine Aula-Schule tatsächlich also aufzubauen von Anfang an. Aber wie gesagt, Aula ist immer nur ein Element und ich verstehe mich auch nicht als Silver Bullet, um die Bildung zu reformieren, sondern es braucht viele Elemente.
Was ist denn so deine nächste Herausforderung? Du hast ja gesagt, oh, am liebsten so eine Aulaschule von Grund auf aufzubauen. Aber wo zieht es dich denn gerade hin? Was ist denn dein...
Mich zieht es in alle Richtungen. Ich bin ja auch noch nebenbei politisch aktiv. Ich mache Lobby für genau diese Ideen, die ich gerade erzählt habe, im Moment ganz stark bei den Grünen und arbeite da, wo Schule und Digitalisierung so zusammenkommen und wie kann man das gestalten. Und ich versuche auch politische Bildung nach außen zu machen. Also deswegen schreibe ich immer noch viele Artikel und bin in Talkshows und so weiter. Ich glaube, mein Ding ist, ich mache Konzepte und ich verbreite sie. Und ich hoffe, dass sie irgendwo auf fruchtbaren Boden fallen bei ganz vielen Leuten, die dann anfangen, etwas daraus zu machen und bei sich umzusetzen. Ich glaube, ich mache genauso weiter erstmal, weil wir jetzt seit 2 Monaten komplett überschmissen werden von Anfragen. Also es ist wirklich so, jetzt beginnen die Schulen, oh, wir müssen ja irgendwie einen Medienentwicklungsplan schreiben. Ach ja, da gibt es ja sowas. Und wir kriegen viel mehr Anfragen von Schulen, als wir bearbeiten können und als wir Gelder aufbringen können. Und gleichzeitig erwachen jetzt auch langsam die Ministerien. Aber das ist ein Prozess, der ewig dauert und der viel zu langsam geht. Also die haben jetzt zuerst den Digitalpakt, so wir schmeißen jetzt mal die Schulen mit Geräten zu. Aber es kommt so langsam die Bewegung, Moment, vielleicht entwickeln wir dazu auch noch pädagogische Konzepte. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das von oben geht. Ich glaube, es ist, ich möchte mich vernetzen mit Leuten, die genauso denken. Und das gelingt uns auch immer weiter. Wir treffen inzwischen auch immer wieder so dieselben Leute in den Zirkeln, wo wir merken, ah, okay, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs.
Also Vernetzung als...
Vernetzung ist eines der wichtigsten Elemente im Moment. Wir müssen vernetzt werden und wir müssen ein Narrativ entwickeln. Wir müssen laut werden, wir müssen sagen, das ist das Ziel und jetzt wird es ernst und es ist wirklich schon 11:55. Wir müssen etwas mit dem Schulsystem tun. Es geht so nicht weiter. Wir verlieren Generationen an jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt geschmissen werden, wo sie nicht mehr gebraucht werden. Und in eine Welt, die sie nicht mehr verstehen können.
Und du meinst mit 11:55 in die Richtung Demokratie, in die Richtung Arbeitsmarkt oder in die Richtung Umwelt?
Ja.
Alles.
Ja, wir sind für alles, wir sind für alle diese Elemente jetzt im Prinzip schon zu spät dran. Wir werden in 20 Jahren einen Fachkräftemangel haben, über den wir jetzt, also da ist dieser heute lächerlich. Einfach weil wir so viele Tätigkeiten haben werden, die dieses komplexe Denken in Steuerung der Maschinen braucht. Und kaum jemand, der es gelernt hat. Und es ist teilweise rückläufig. Ich habe zum Beispiel als Diplompsychologe noch eine Faktoranalyse von Hand gerechnet. Das dauert ein paar Stunden. Es ist viel leichter, sowas einfach ins Rechenprogramm einzugeben. Und das machen die amerikanischen Kollegen auch. Das Problem ist, wenn die Scheiße rausbekommen, wissen sie nicht, woran das liegt. Und dann, früher haben sie dann immer die deutschen Kollegen angerufen und gesagt, ich habe hier irgendwie eine Rechnung, kannst du dir das mal angucken? Weil wir wussten, was die Maschine innen tut. Das ist aber zunehmend nicht mehr der Fall und schon die Bachelorpsychologen bei uns machen das nicht mehr. Das heißt, wir leben in einer Welt mit immer mehr Blackboxes. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns abhängig machen von einer KI, einfach nur, weil wir nicht verstehen, worauf sie optimiert ist oder was sie tut, ist sehr, sehr hoch. Und das ist ein Szenario, das ich fürchte. Also gar nicht, dass wir die tolle Uber-KI entwickeln, die sich selbstbewusst wird, das ist tatsächlich Science-Fiction. Aber KIs sind im Prinzip Bürokratien, die auf Statistik basieren. Und wenn man nicht versteht, was sie tun und was sie rechnen und womit sie das tun und warum, dann ist man ihren Entscheidungen ausgeliefert. Und wenn man nicht in der Lage ist, das kritisch zu reflektieren, dann begeben wir uns als Menschheit auf ein ganz gefährliches Terrain.
Du bist selbst Mutter?
Ja. Ich habe eine 3-jährige Tochter.
Gibt es was, was dir richtig Angst macht, wenn du an die Zukunft denkst?
Nazis. Also im Moment, ja, im Moment macht mir der Faschismus Angst, im Moment macht mir tatsächlich das Klima sehr große Angst. Aber aus Angst muss man immer eine Energie schöpfen. Und die beste Energie, die man aus Angst schöpfen kann, ist so eine zielgerichtete Wut. Ja, so ein Bandenbilden. Okay, ich nehme das Problem jetzt ernst und ich überschreite die Grenzen dessen, was ich normalerweise tun würde. Ich würde normalerweise nie bei meinen Bundestags- oder Landtagsabgeordneten anrufen. Aber sie haben ein Büro und sie haben eine Nummer und das hat einen Grund. Und die sind für mich verantwortlich. Also kann ich da anrufen. Ich kann dort jeden Tag einmal anrufen. Ich kann fragen, warum dieses oder jenes noch immer nicht in die Wege geleitet wurde. Und zumindest die Hintergründe dafür erfahren. Und wenn das viele Menschen tun, dann können sie einen politischen Druck aufbauen. Und wir brauchen den politischen Druck da, wo Schulen finanziell unterversorgt sind, wo sie personell unterversorgt sind und bitte nicht mit LehrerInnenmangel kommen, sondern eben auch andere Professionen an Schulen. Und wir brauchen ihn da, wo das Curriculum die Schulen auch so fesselt, dass sie überhaupt keine eigene Gestaltungskraft mehr entwickeln können. Die Schule vor Ort kennt die SchülerInnen und sie kennt ihre Bedürfnisse und sie muss mehr Freiheit bekommen.
Gibt es noch irgendwas, was wir noch gar nicht gestreift haben, ein Thema, was dir aber noch total wichtig wäre, zu sagen oder vielleicht auch was du gerne den Menschen, die jetzt hier zuhören, zuschauen, noch mitgeben möchtest? Es sind ja nicht nur Lehrer, es sind ja sehr breit Menschen, die sich mit Veränderungen in Bildung beschäftigen oder einfach mit Eltern sind.
Ich glaube, wenn wir sagen, Dinge laufen sehr schief und das tun sie gerade, dann machen wir vielen Menschen Angst und das ist sehr unangenehm und diese Angst kann auch lähmen. Deshalb rate ich immer, wenn wir sagen, Dinge laufen schief, sollten wir möglichst ganz konkrete Handlungsanweisungen geben. Und das kannst du tun, damit Dinge ein bisschen richtiger laufen. Und das, was ich den LehrerInnen ans Herz legen möchte, ist, versucht euch mehr als BegleiterInnen zu sehen, als GastgeberInnen dieses Lernens, das ja von den SchülerInnen ausgeht. Je ernster ihr sie und ihre Ideen nehmt, desto ernster werden sie und ihre Ideen. Bei uns kommt bei Aula oft so totale Quatschideen, die trollen am Anfang so ein bisschen rum, die sagen, wir möchten einen Killerroboter. Und dann muss man hingehen und sagen, okay, wie möchtest du den finanzieren? Wie vereinbarst du das mit dem geltenden Waffenrecht? Erzähl doch mal, führ doch mal ein bisschen aus. Wenn man sie auf diese Weise ernst nimmt, werden sie sofort ernst. Und was man auch merkt, ist, Vandalismus geht runter, ne? Die Beleidigungen gehen runter. Das Zweite ist, das Digitale, also diese Geräte, viele fühlen sich davon überfordert und sagen, ich weiß aber gar nichts damit anzufangen. Es ist in Wirklichkeit auch alles kein Hexenwerk. Der Trick dabei ist, fangt an und spielt damit privat. Meine Oma hat Twitter gelernt, einfach nur, weil ich sie nie angerufen habe, damit sie wusste, was bei mir passiert. Sie hat sich extra dafür eine Internetleitung legen lassen und hat sich einen Computer gekauft und kannte dann alle meine Freunde und hat sich alles übersetzen lassen, obwohl sie, also sie sprach kein Deutsch. Es ist eine Frage der Motivation und was ich glaube, daraus zu gewinnen und nicht der Fähigkeiten, die ich glaube, mitzubringen. Es ist kein Hexenwerk. Und versucht, möglichst konkrete Handlungshinweise zu finden, wenn ihr sagt, etwas muss sich verändern, dass eure ZuhörerInnen auch selber umsetzen können.
Ja gut, diesen Aufruf nehmen wir mit. Und damit danke ich dir für dieses sehr kompetente und breit gefächerte Interview mit deinen ganzen Ansichten. Und wünsche dir weiterhin gutes Gelingen und guten Erfolg mit der Lobbyarbeit und mit Aula.
Vielen Dank und euch auch gutes Gelingen, guten Erfolg und auf dass wir das zusammen schaffen.